Ja, es ging erstaunlich zu und her an Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte ist voller Wunder. Welches Wunder kommt dir als erstes in den Sinn? Wahrscheinlich die Jungfrauengeburt, oder? Das ist ein großes Wunder, natürlich. Aber Gott hat schon mal ein größeres gemacht. Er hat nämlich schon mal einen Menschen geschaffen ohne Vater und Mutter. Ich finde bei der Jungfrauengeburt sehr erstaunlich, wen Gott da ausgelesen hat als Mutter seines Sohnes und auch den Ort, wo Jesus geboren wurde. Wir lesen im Lukas-Evangelium, kannst du vielleicht projizieren, Gott sandte den Engel Gabriel mit folgender Botschaft zur Jungfrau Maria. Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Lukas 1, 28 bis 33. Einige hundert Jahre vorher hat Gott das schon versprochen. Und er hat gesagt, eines Tages wird eine Jungfrau einen Sohn gebären. Das heißt übrigens auch im Koran ist auch die Maria wird erwähnt als Jungfrau, als Mutter des Jesus und als Jungfrau. Im Jesaja 7,14 lesen wir, der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und diese Prophezeiung war einige hundert Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben. Auch der Geburtsort wusste Gott schon und hatte vorausgesagt einige hundert Jahre vorher. Das lesen wir in Micha 5,1. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrata, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Was beides da gemeinsam hat, ist das Unscheinbare, das Geringe. Menschlich gesehen nicht unbedingt prädestiniert, den Herrscher der Welt hervorzubringen, den König der Könige. Gott wählte keine bedeutende Stadt und auch nicht eine blaublütige Frau, sondern eine einfache Jungfrau. Er toppt diese Vorliebe des Geringen noch mit dem konkreten Geburtsort in Bethlehem, nämlich im Stall. Der Engel Gabriel hat über das Kind, das Maria gebären würde, gesagt, er wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Lukas 1, 32. Das passt irgendwie nicht so zu Stall und Futterkrippe. Der König des ganzen Universums hat nicht Thron mit Thron getauscht, sondern Thron mit Futterkrippe. Und nicht Allmacht mit Allmacht, sondern mit totaler Abhängigkeit. Er machte sich so klein und abhängig, dass man ihn füttern musste und die Windeln wechseln. Hey, stell dir das mal vor. Gott, der Allmächtige, der alles mit seinen Händen geschaffen hat, macht sich so klein. So demütig ist unser Gott. Und das ist ja nur der Anfang seiner großen Demut. Aber das ist ein anderes Thema. Gott, von allem Anfang an hat Gott seine Demut demonstriert. Das finde ich schon erstaunlich, wie demütig unser Gott ist. Und dann geschah den Hirten auch noch Erstaunliches. Wir lesen nochmals im Bericht vom Lukas. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Lukas 2, 8 bis 14. Hier gibt es gleich mehreres Erstaunliches zu beachten. Wieder liegt die Wahl Gottes auf den Geringen. Die Berufsklasse der Hirten war nicht gerade sehr angesehen, im Gegenteil, eher verabscheut. Das zweite Erstaunliche ist die Heerscharen der Engel, die da erschienen. Gottes Herrlichkeit hat er offenbart. Das ist wirklich Grund zum Staunen, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und nicht erstaunlich hingegen ist es, dass die Hirten sich fürchteten. Bei all dem Wundersamen, das da geschah um sie herum, hören wir nun das dritte Mal, fürchtet euch nicht, der Weihnachtsgeschichte. Zuerst zu Maria, fürchte dich nicht, zu Josef, fürchte dich nicht. Den Hirten sagte die Engel, fürchte dich nicht. Und auch zu uns heißt es, fürchte dich nicht, ich verkünde euch große Freude. Die Engel sagten nämlich auch gleich, warum sie sich nicht zu fürchten brauchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Lukas 2, 10 und 11. Schon einige hundert Jahre wartete das Volk auf die Erfüllung dieser Verheißung. Und der Engel erschien den Hirten, die die Schafe hüteten, die einmal geopfert werden sollten als Schlachtopfer, als Versöhnung für die Schuld des Volkes. Nun sagten die Engel, hey, der Retter ist geboren worden. Der, der einmal sterben wird, um eure Schuld zu tilgen, die Schuld der ganzen Welt, würde er als Opfer tragen. Das ist eine unglaublich frohe Botschaft. Wir müssen nicht mehr für unsere Schuld gerade stehen, wir können Jesus um Vergebung bitten. Er hat alles für uns wieder gut gemacht. Eine ganz andere Berufsgruppe machte auch eine erstaunliche Entdeckung. Sterndeuter aus dem Morgenland sahen einen ganz besonderen Stern. Die Bibel sagt übrigens nichts von heiligen drei Königen. Sie sagt, bald darauf kamen Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem. Matthäus 2, 4. Die Astronomen hatten einen besonderen Stern gesehen und schlossen aus verschiedenen Gründen, dass dies die Geburt des Königs der Juden anzeigen würde. Sie machten sich auf, diesem neugeborenen König Ehre zu bringen. Wir lesen, dass sie dann vor ihm niedergefallen sind und ihn angebetet haben. Und dann haben sie Geschenke ausgepackt. Wahrscheinlich, weil die Bibel drei Geschenke nennt, wurde es dann in der Tradition plötzlich drei Männer, die da kamen. Die Sterndeuter brachten wundersame Geschenke diesem kleinen Kind. Gold, Myrrhe und Weihrauch. Alles sehr wertvolle Dinge. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum aus den Sterndeutern plötzlich Könige wurden in der Tradition. Was bitte macht ein kleines Kind mit Gold, Myrrhe und Weihrauch? Ist doch eigentlich auch erstaunlich, oder? Das sind prophetische Geschenke. Sie haben prophetisch dem Kind etwas geschenkt. Gold schenkte man damals den Königen und Herrschern. Die Sterndeuter haben von Anfang an erkannt, dass dieses kleine Kind der König aller Könige sein wird. dieser unscheinbare Jesus, dass dieser der Herrscher der Welt ist und dass ihm Anbetung gebührt. Weihrauch räucherten damals die Priester im Tempel Gottes. Sie brachten das als Hohepriester und wirkten so Versöhnung zwischen den Menschen und Gott. Und Jesus machte ja die absolute Versöhnung zwischen uns und Gott. Und Myrrhe wurde damals als Salböl benutzt. Wieder ein prophetisches Bild, diesmal auf das Sterben Jesu. Am Kreuz wurde ihm Myrrhe, ein Myrrhe-Gemisch geboten und später salbte man seinen Körper mit Myrrhe ein, nach seinem Tod. Das sind alles prophetische Bilder auf das Leben und Sterben Jesu. Und diese Geschenke waren sehr kostbar. Es könnte sein, dass dieser materielle Wert dieser Geschenke der armen Familie später geholfen hat für die Flucht nach Ägypten. Denn der eifersüchtige König Herodes schickte ja dann Leute, um alle Knaben unter 2 Jahren umzubringen. Das kennen wir auch aus der Bibel, die Familie musste flüchten nach Ägypten und in Ägypten Asyl suchen. Und damit hat sie sich auch eine weitere Prophezeiung erfüllt. Auch das wurde schon prophezeit, viele 100 Jahre vorher. Ja, die Weihnachtsgeschichte ist voller erstaunlicher Geschehnisse. Wir können jetzt das einfach abtun und denken, ja, das ist eine Geschichte wie ein Märchen. Oder wir können genau wie die Hirten und die Sterndeuter uns aufmachen, diesem Kind begegnen, diesen König anbeten und suchen. Genauso wie die Prophezeiung seines ersten Kommens sich präzise erfüllten, genauso wird sich eine weitere Prophezeiung, nämlich die seines zweiten Kommens, erfüllen. Jesus hat gesagt, man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24,30. Diesmal wird er nicht in Knechtsgestalt kommen, sondern als König. Er wird nicht als Retter kommen, sondern als Richter. Er wird als Herrscher kommen, nicht als Baby. Und dann gibt es noch eine dritte, für den einzelnen Menschen wahrscheinlich noch bedeutendere Ankunft Christi. Der Dichter Angelus Silesius hat diese biblische Wahrheit super ausgedrückt. Er hat gesagt, wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du gingst ewiglich verloren. Das ist genau der Punkt der Weihnachten. Das ist das, was zählt, dass Jesus in unseren Herzen ankommt. Dass das nicht irgendwie eine Geschichte da draußen ist, sondern das hat mit uns zu tun. Jesus hat gesagt, siehe doch, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und mit ihm gemeinsam das Festmahl feiern. Offenbarung 3,20. Und das ist eben eigentlich die erstaunlichste Nachricht von Weihnachten. Gott möchte einfach bei uns sein. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Der Engel hat gesagt, das Kind heißt Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit uns, er sucht uns, er möchte unsere Herzen haben, er möchte unsere Gemeinschaft haben. Und das ist ja auch der große Unterschied zu allen anderen Religionen, wo die Menschen etwas tun müssen, um Gott zu gefallen, um zu Gott zu kommen. Unser Gott ist zu uns gekommen, weil er uns so liebt, weil er mit uns zusammen sein möchte, weil er uns in unseren Herzen, in unserem Leben Raum haben möchte, weil er uns so liebt. Und das finde ich so schön, das macht doch die Weihnacht so besonders. Gott ist gekommen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Und er liebt uns so sehr, dass er die ganze Ewigkeit mit uns verbringen will. Wie gesagt, Jesus heißt auch Immanuel, Gott mit uns. Aber er hat damals in Bethlehem nicht die Türe eingetreten, um eine Herberge zu haben, und er tut es heute auch nicht. Wir sind gefragt, dass wir ihm Raum geben in unseren Herzen. Dass wir unsere Herzen ihm öffnen. Dass wir ihm Einlass geben. Wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben, würde ich meinen, wäre heute gerade an Weihnachten ein guter Tag, zu sagen, Jesus, ja, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir mein Herz geben. Ich möchte dir Raum in meinem Leben geben. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir leben. Und ich kann dir versprechen, du wirst staunen. Das ist das Allererstaunlichste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Wenn Jesus kommt und das Leben neu macht. Mein Leben hat er total auf den Kopf gestellt, aber positiv. Und ich denke, viele von euch haben das auch erlebt. Das Weihnachten wurde im Herz. Dass Jesus ins Herz eingezogen hat, ist. Und uns ein Leben in einer total neuen Dimension gibt. Ja, wie können wir unser Herz für Jesus öffnen? Ganz einfach, wenn wir sagen, Herr, komm, ich möchte mit dir leben. Einfaches Gebet, ich öffne dir mein Herz, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben und mach mich neu. Hey, und dann wird richtig Weihnachten. Dann wird es richtig toll. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch einen kleinen Videoclip zeigen, bei dem ihr euch noch mal Gedanken machen könnt über das Gesagte. Was hat das mit mir zu tun? Was hat Weihnachten wirklich mit mir zu tun? Wo wurde es Weihnachten in meinem Herzen? Oder vielleicht kann es heute Weihnachten werden in meinem Herzen? Und nach dem Videoclip kommt dann eben die Kinderüberraschung. Jetzt möchte ich aber erst noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Güte und deine Treue. Ich danke dir, dass du mein Leben so reich gemacht hast. Du bist gekommen, weil du mit uns Gemeinschaft haben willst, weil du uns so wert achtest, weil wir dir so lieb sind. Herr, du hast alles auf dich genommen. Ich danke dir, dass du alles kennst von unserem Leben hier auf Erden. Du wurdest Mensch und hast alles durchlebt wie wir. Aber du warst ohne Sünde und du hast für uns bezahlt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, für das Leben, was durch dich möglich ist. Herr, du bist einfach wunderbar. Du bist unser bester Freund. Das beste Weihnachtsgeschenk bist du, Jesus. Herr, ich lobe und preise dich und ich danke dir, dass du einfach hier bist und wir so gut mit dir haben dürfen. Amen.